Wir wollen wieder in unserer Betrachtung über die letzten Dinge einen Schritt weitergehen. Wir waren schon an der Schwelle, die Ewigkeit. Die letzten Dinge haben wir betrachtet. Und jetzt wird es weiter konkret. Wir wollen jetzt die Begegnung mit dem Vater anschauen. Ja? Der Tod. Der Tod hat keinen Stachel mehr, der Stein ist weg, das Grab ist leer. Singen wir zu Ostern, ihr auch, dieses Osterlied kennt ihr? Ja, der Heiland ist erstanden, befreit von Todesbanden. Ja, vielleicht dieselbe Melodie, wie wir singen. Der Heiland ist erstanden, ne? Oder? Nicht einmal die Niederösterreicher singen dieselbe Melodie. Wie sollen euch die Schweizer dieselbe singen? Aber das ist eine schöne Melodie. Der Heiland ist erstanden, befreit von Tod. Habt ihr nicht die Melodie? Schade. Ja. Der Tod hat keinen Stachel mehr. Der Stein ist weg, das Grab ist leer. Halleluja, Halleluja. Ja. Bitte. Vielleicht finde ich es so, dann singen wir es noch. Also, der Begegnung mit dem Vater, der Tod, das wollen wir jetzt Nachmittag. Es passte gut, es ist auch die Todesstunde, die Sterbestunde Jesu, 3 Uhr Nachmittag. Richten wir jetzt unseren Blick auf ein weiteres wichtiges Thema, die Bedeutung des Todes selbst jetzt. Ja. Es ist heute schwer, vom Tod zu sprechen. Unsere Wohlstandsgesellschaft scheint diese Wirklichkeit zu verdrängen. Und der Gedanke daran ruft oft Angst hervor. Und viele sagen, hört mal auf, Herr Pfarrer. Oder gerade auch, wenn man mit jüngeren Leuten oft spricht, man geht, schauen Sie, ich bin noch jung, Herr. Aber wissen Sie, ich bin fast 40 Jahre Priester, nächstes Jahr können wir das Jubiläum feiern. Dann bin oft auch am Grab von jungen Leuten gestanden. Ja. Also, wie wir auch gehört haben und schon betrachtet haben, es kann für jeden plötzlich kommen, ob jung oder alt. Ja. Es heißt im Konzilstext, angesichts des Todes wird das Dasein des Menschen am größten. Über diese Wirklichkeit bietet uns das Wort Gottes, wenn auch stufenweise die Heilige Schrift fortschreitend sozusagen, ein Licht, das tröstet und gerade die Dunkelheit des Todes erhellt. Ja? Schrittweise, stufenweise können wir in der Heiligen Schrift das sehen, ja, wie die Wirklichkeit des Todes immer mehr hell wird, bis zur vollen Offenbarung in Jesus Christus. Erste Hinweise gibt es schon im Alten Testament. Aus allgemeinen Erfahrungen der Sterblichen. Und zwar sind diese Hinweise im Alten Testament noch nicht so erleuchtet von der Hoffnung auf ein seliges Leben über den Tod hinaus. Aber sie geben schon, es sind schon so, wie, noch wie durch einen Schleier, können wir sagen, schon ein Blick, was kommt dann. Also die Offenbarung steigt immer höher, können wir sagen, und es wird immer heller. Ja, diese Frage des Todes. Man dachte zuerst gemeinhin, dass das menschliche Dasein endet im Scheol, wie es heißt, im Ort des Schatten. Einem Ort ohne Leben in Fülle. Im Buch Hiob, Sie kennen es ja, diesen Hiob, heißt es, sind wenig nicht die Tage meines Lebens? Lass ab von mir, damit ich ein wenig heiter blicken kann, bevor ich fortgehe ohne Wiederkehr ins Land des Dunkels und des Todesschatten. Ins Land so finster wie die Nacht, wo Todesschatten herrscht und keine Ordnung, und wenn es leuchtet, ist es wie tiefe Nacht. Hiob 10, 20 bis 22. Also ein Fortgehen in ein Land, wie er sagt, ohne Wiederkehr, in ein Land des Dunkels und des Todesschatten, aber doch in ein Land, sozusagen, wo man weiterlebt. Aber wenn es leuchtet, ist es wie tiefe Nacht, ist eigenartig, wie das ausgedrückt wird. In dieser dramatischen Sicht des Todes gewinnt die Offenbarung Gottes. Und Gott ist es, der uns offenbart, wie es wirklich ist. Ja? Wenn Sie, wir wären alle noch in dieser Dunkelheit, wir würden alle noch dahin tasten, in dieser Dunkelheit, was dann kommt, wenn nicht Gott selbst sich geoffenbart hätte, uns nicht von oben das Licht gebracht hätte. Uns ging es nur so wie den heidnischen Religionen. Ja? Seien Sie doch dankbar, dass Sie Christ sind. Ja? Dass Sie diese Wahrheit kennen dürfen. Sonst würden auch wir noch herumtasten, ja, wie im Buddhismus oder Hinduismus, diesen großen Religionen, nicht? Die versuchen herauszufinden oder sich heranzutasten an diese Frage, was dann kommt. Ja. Bis hin, dass wir uns auflösen ins Nirvana, wenn das die ganze Antwort ist. Ich möchte mich nicht auflösen ins Nirvana. Sie? Nein. Ich möchte jemand begegnen. Ja. Wir begegnen einem lebendigen Gott, einem Vater. Ja? Wir lösen uns nicht auf ins Nichts, ins Nirvana. Das ist nicht die Erfüllung. Also, in dieser dramatischen Sicht des Todes gewinnt die Offenbarung Gottes langsam Raum. Langsam Raum, das heißt, es wird immer deutlicher. Ja? Das menschliche Denken öffnet sich für einen neuen Horizont, können wir sagen, der im Neuen Testament dann voll, ja, ins Licht tritt. Volles Licht erhält im Neuen Testament. Da wird es ganz hell. Ja. Wir brauchen nicht mehr im Dunkeln zu tasten. Wir wissen, uns ist geoffenbart die Wahrheit. Ja. Ich bin die Wahrheit. Wir sind im Besitz der Wahrheit. Ja. Das ist wichtig. Wenn du Christ bist, dann kannst du nicht sagen, ich muss erst herumsuchen, sondern ich kann mich zur Wahrheit vortasten. Sie ist da, sie ist uns geoffenbart, die Wahrheit in Christus. Es wird erkannt, dass der Tod nicht von Gott gemacht sein kann. Jetzt zeige ich euch einige wichtige Stellen. Dass der Tod nicht gemacht sein kann, weil Gott keine Freude am Untergang der Lebenden haben kann. Im Buch der Weisheit steht das. Buch der Weisheit 1,13, dort heißt es, denn Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. Zum Dasein hat er alles geschaffen und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt. Also, Gott kann keine Freude am Untergang der Lebenden haben. Gott hat den Tod nicht gemacht. Ja. Der Tod, der den Menschen zu überwältigen und seiner Macht zu unterwerfen sucht. Also im Buch der Weisheit 1,13. Der ursprüngliche Plan Gottes war anders. Dieser Plan wurde nur von der Sünde vereitelt. Ja. Gott hat den Tod nicht gemacht. Und zwar unter dämonischen Einfluss vereitelt. Ja. Das Buch der Weisheit berichtet uns das, Weisheit 2, 23. Dort heißt es, Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen, zur Unsterblichkeit. Und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht. Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt. Und ihn erfahren alle, die ihm angehören. die gerechten Seelen, die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand und so weiter. So geht's weiter. Aber zuerst dieser Text, ja? Johannes, Weisheit 2, 23 bis 24. Durch den Tod, durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören, dem Teufel angehören. Auf diese Auffassung beruft sich auch Jesus, unser Herr, Johannes 8, 44. Dort heißt es, 8, 44. Es heißt, ihr habt den Teufel zum Vater und ihr wollt das tun, wonach es euren Vater verlangt. Er war ein Mörder von Anfang an und er steht nicht in der Wahrheit. Denn es ist keine Wahrheit in ihm. Wenn er lügt, sagt er das, was aus ihm selbst kommt, denn er ist ein Lügner und ist der Vater der Lüge. Der Teufel lügt von Anfang an. Und er hat die ersten Menschen, wenn sie den Schöpfungsbericht lesen, angelogen. Ihr werdet sein wie Gott. Ja. Er lügt, er verdreht die Wahrheit, wenn Sie das anschauen, den Sündenfall. Ja. Wie er die Wahrheit verdreht. Der Teufel belügt uns. Ja. Und wie oft fallen wir auf diesen Lügner herein. Ja. Also. Jesus geht auf das ein und sagt, der Teufel ist ein Lügner. Er belügt von Anfang an. Er gaukelt dir etwas vor. Ja. Und auf sie, auf diese Auffassung gründet auch die Lehre des heiligen Paulus über die Auferstehung Christi des neuen Adam. Römer 15, 5, 12, 17 und 1 Korinther 15, 21. 1 Korinther 15, 21, das ist ja dieses schöne Kapitel über die Auferweckung Christi und der Christen über die Auferstehung. 15, 21, dort heißt es bei Paulus, da nämlich durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat Jesus die Sünde, den Tod und ihre Folgen besiegt. Darum sagen wir, Christus ist Sieger über Satan, Sünde und Tod. Also auch über die Folge der Sünde. Die Folge der Sünde ist der Tod. Die Haltung Gottes, des Vaters gegenüber Leben und Tod und seine Geschöpfe, schauen wir das an, einen dritten Punkt. Gegenüber seiner Geschöpfe. Der Psalmist drückt das sehr schön aus, Psalm 16, 10. Psalm 16, 10, dort heißt es, folgendermaßen, wunderbar. Denn darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Seele. Auch mein Leib wird wohnen in Sicherheit. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Du zeigst mir den Pfad zum Leben. Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle, zu deiner rechten Wonne für alle Zeit. Sehr schön. Du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Du lässt deinen Frommen das Grab nicht schauen. Wie schön, dass der Psalmist diesen Glauben schon, diesen Glauben an die Auferstehung ausdrückt. Er hat intensiv verstanden, dass Gott seine treuen Diener im Grab nicht verlassen wird, noch seine Frommen der Vergänglichkeit preisgeben kann, wie es ausgedrückt wird. Auch der Prophet Jesaja, Jesaja 25, 8. Ja, weist auf eine Zukunft hin, in der Gott den Tod für immer beseitigt. 25, 8. Lassen Sie sich diese Stellen wirklich ganz tief ins Herz hineindringen. Sie sind vertrauensgründende Worte. Worte voller Trost. Schon, wie gesagt, im Alten Testament, bevor noch die Fülle der Offenbarung gekommen ist, ja, kommt schon dieser Glaube, dass Gott einmal die Tränen abwischen wird von jedem Gesicht. 25,8, so heißt es. Er zerreißt auf diesem Berg die Hülle, die alle Nationen verhüllt, und die Decke, die alle Völker bedeckt. Er beseitigt den Tod für immer. Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht. Schön. In der Offenbarung, im letzten Buch, wird es dann heißen, nicht wahr? Es wird keine Trauer mehr geben, keine Krankheit, keinen Leid, der Tod, alles wird es nicht mehr geben. Ja. Die Tränen abwischen von jedem Gesicht. Gott kennt jede Träne, auch deine, die du weinst. Und die Toten werden zum Leben erweckt. Ja. Jesaja 26, 19, wiederum, der Prophet Jesaja, dort heißt es, deine Toten werden leben, die Leichen stehen wieder auf, wer in der Erde liegt, wird erwachen und jubeln. Schauen Sie, hier ist schon 600 Jahre, bevor Christus mit der Fülle der Offenbarung gekommen ist, schon angedeutet, ausgedrückt, dass die Leichen auferstehen werden. Das heißt, die im Grabe ruhen. Das heißt, die leibliche Auferstehung ist hier schon auch angedeutet. Ja? Die leibliche Auferstehung. Glauben Sie das? Dass du mit einem Auferstehungsleib bekommen wirst. Das glauben viele nicht. Wirklich. Deine Toten werden leben. Die Leichen stehen wieder auf, wie es heißt, wer in der Erde liegt, wird erwachen und jubeln. Denn der Tau, den du sendest, ist ein Tau des Lichtes. Die Erde gibt die Toten heraus. Paulus schreibt es dann so, wenn die Posaune erschallt und der Erzengel ruft, dann werden die Toten herauskommen aus den Gräbern. Boah. Wir werden darüber noch hören, über das letzte Gericht. Ja, wirklich. Wenn diese große Zusammenschau kommt dann. Ja. Das letzte Gericht. Das Besondere, das ist wieder für jeden Einzelnen, aber das große Zusammenschau, wenn die Toten herauskommen aus ihren Gräbern. Boah, das wird ein Fest sein. Also, der Tod der Tod ist gleichmachende Realität, Wirklichkeit für alle Lebenden. Das ist auch wieder Gerechtigkeit, nicht? Gleichmachende Realität, für alle gleich. Für alle Lebenden. Ja. Im Buch der Weisheit, ich habe es vorhin schon gesagt, im dritten Kapitel, Vers 4, die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand und keine Qual kann sie berühren. In den Augen der Toren sind sie gestorben, ihr Heimgang gilt als Unglück. Und jetzt Vers 3, ihr scheiden von uns als Vernichtung, sie aber sind in Frieden. Vers 4, in den Augen der Menschen wurden sie gestraft, doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Ein wenig nur werden sie gezüchtigt, doch sie empfangen große Wohltat. Denn Gott hat sie geprüft und fand sie seiner würdig. Wie Gold im Schmelzofen hat er sie erprobt und sie angenommen als ein vollgültiges Opfer. Beim Endgericht werden sie aufleuchten wie Funken, die durch ein Stoppelfeld sprühen. Wenn sie hier, den Augen der Menschen wurden sie gestraft, doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit. Und hier klingt auch schon an, diese Reinigung, ja, dieses Geprüftwerden wie durch Feuer, es klingt hier schon auch das Fegefeuer an. Wir werden darüber noch hören. Den Augen der Menschen. Hoffnung auf Auferstehung. Besonders auch die Hoffnung auf Auferstehung. Wir sind immer noch bei den Texten im Alten Testament, ja. Hoffnung auf Auferstehung im Tod. Besonders im zweiten Buch der Makkabäer. Ja, erst jetzt haben wir im Breviergebet, in der Lesehore, diese Texte gehabt von den Makkabäern. 7,14 ist eine unglaublich schöner Text, ja, im zweiten Buch der Makkabäer. Diese Mutter mit ihren 7 Söhnen. Also, von den 7 Brüdern und ihrer Mutter bekräftigt wird diese Hoffnung auf Auferstehung. Ja, im Augenblick des Martyriums. Ich lese nun da Vers 7 und 11, also diesen Text hier vor. Da sagt sie, nach ihm folterten sie den Dritten, weil sie dem Gesetz Gottes mehr gehorcht haben. Es ging darum, dass sie Schweinefleisch essen sollten und so weiter. Und, ja, aber sie gehorchen dem Gesetz Gottes. Und so folterten sie einen nach dem anderen, ganz furchtbar. Und nach ihm folterten sie den Dritten. Ja. Schon beim Zweiten heißt es, als er in den letzten Zügen lag, sagte er, du Unmensch, du nimmst uns dieses Leben, aber der König der Welt wird uns zu einem neuen, ewigen Leben auferwecken, weil wir für seine Gesetze gestorben sind. Wir können sagen, weil wir treu geblieben sind. Jesus wird dann sagen, wer standhaft bleibt, wird gerettet werden. Wer standhaft bleibt. Nach ihm folterten sie den Dritten. Als sie seine Zunge forderten, streckte er sie sofort heraus und hielt mutig die Hände hin. Dabei sagte er gefasst, vom Himmel habe ich sie bekommen. Und wegen seiner Gesetze achte ich nicht auf sie. Von ihm hoffe ich, sie wieder zu erlangen. Sogar der König und seine Leute staunten über den Mut des jungen Mannes, dem die Schmerzen nichts bedeuteten. Auch hier klingt das an sogar. Es heißt hier, wegen seiner Gesetze achte ich nicht auf sie. Von ihm hoffe ich, sie wieder zu erlangen. Also seine Zunge, seine Hände, das heißt seinen Leib. Er hofft also und glaubt an die leibliche Auferstehung, die Hoffnung auf die leibliche Auferstehung. Und es wird so sein. Es wird so sein, wenn Sie hier einen Fuß verloren haben oder was weiß ich, durch eine Operation dieses oder jenes an Ihrem Leib, der Auferstehungsleib wird ganz perfekt sein. Ja? Alles wird da sein. Ach, das versuche ich immer. Alles. Ja, wunderbar. Wirklich. Herrlich. Nur, das sage ich jetzt schon vorweggenommen, etwas wird man sehen und wird leuchten. Wird leuchten. Nämlich die Wunden, die sie im Martyrium erlangt haben. Ja. So wie bei der heiligen Cäcilia, die man hier den Hals abgetrennt hat, den Kopf, nicht? Also die Wunde hier, die wird leuchten. Wie kann man das sagen? Warum? Die Wundmale Jesu haben geleuchtet. Er zeigt ihnen die Wundmale an seinen Händen, am Auferstehungsleib. Ja? Sonst wird der Leib perfekt sein, vollkommen. Ja? So im Vollalter. Jetzt werden Sie denken, zum Schein war es, gell? Aber es ist so. Ja? Ja, wirklich, ganz wunderbar. Also, tapfer ermutigt sie, ja, die Mutter jetzt, ihre Söhne. Schauen Sie, das ist auch so etwas Ergreifendes, diese Geschichte der Makkabäer, also dieser Mutter mit ihren Kindern. Sie ermutigt ihre Kinder, treu zu bleiben. Ja. Bis zum Letzten, wie der 7. noch da war. Das ist selbst dem König zu blöd gewesen. Er hat ihm alles versprochen und hat zur Mutter gesagt, bitte reden Sie ihm doch zu. Das ist ihm schon zu viel geworden. Die 6. die sie schon grausam hingeschlachtet haben. Und beim 6. bei dem Jungen da, weiß nicht, vielleicht war das 10 Jahre oder 11 Jahre alt, ist es ihm fast zu viel geworden, dem König, er hat gesagt, bitte schön, Herr, sie gibt da alles, wenn du nur, tu doch was jetzt. Und zur Mutter hat er auch gesagt, reden Sie ihm doch zu, dem Buben, er sollte nicht so. Ja. Ich gebe ihm die Hälfte meines Reiches und was weiß ich, was alles. Ja. Und sie hat dann eingewilligt, heißt es, ihm zuzureden. Und dann redet sie mit ihm. Wissen Sie, was ich gesagt habe zu ihm da? Auch die Mutter, ja. Da heißt es dann, nach ihm holten sie den 6. sterben, sagt er, lass dich nicht täuschen, du wirst nichts ausrichten. Denn wir sind selbst schuld an unserem Leid, weil wir gegen unseren Gott gesündigt haben. Darum kommt es ein unfassbares Geschehen. Glaub aber ja nicht, dass du heil davon kommst, denn du hast es gewagt, mit Gott zu kämpfen. Auch die Mutter war überaus bewundernswert. Und sie hat es verdient, dass man sich an sie mit Hochachtung erinnert. An einem einzigen Tag sah sie nacheinander ihre 7 Söhne sterben und ertrug es tapfer, weil sie dem Herrn vertraute. In edler Gesinnung stärkte sie ihr weibliches Gemüt mit männlichem Mut, redete jedem von ihnen in ihrer Muttersprache zu und sagte, ich weiß nicht, wie ihr in meinem Leib entstanden seid, noch habe ich euch Atem und Leben geschenkt, auch habe ich keinen von euch aus den Grundstoffen zusammengefügt. Nein, der Schöpfer der Welt hat den werdenden Menschen geformt, als er entstand. Er kennt die Entstehung aller Dinge. Er gibt euch gnädig Atem und Leben wieder, weil ihr jetzt um seiner Gesetze willen nicht auf euch achtet. Antiochus aber glaubte, sie verachte ihn, und er hatte den Verdacht, sie wolle ihn beschimpfen. Nun aber war nur noch der Jüngste übrig. Auf ihn redete der König nicht nur mit guten Worten ein, sondern versprach, ihm unter vielen Eiden ihn reich und sehr glücklich zu machen. Wenn er von der Lebensart seiner Väter abfalle, wolle er ihn zu seinem Freund machen und ihn mit hohen Staatsämtern betrauen. Als der Junge nicht darauf einging, rief der König die Mutter und redete ihr zu, sie solle den Knaben doch raten, sich zu retten. Erst nach langen Zureden willigte sie ein, ihren Sohn zu überreden. Sie beugte sich zu ihm nieder und den grausamen Tyrannen verspottend sagte sie in ihrer Muttersprache, mein Sohn, hab Mitleid mit mir. 9 Monate habe ich dich in meinem Leib getragen. Ich habe dich 3 Jahre gestillt, dich ernährt, erzogen und für dich gesorgt, bis du nun so groß geworden bist. Ich bitte dich, mein Kind, schau dir den Himmel und die Erde an. Sieh alles, was es da gibt und erkenne. Gott hat das aus dem Nichts erschaffen und so entstehen auch die Menschen. Hab keine Angst vor diesem Henker, sei deiner Brüder würdig und nimm den Tod an. Dann werde ich dich zur Zeit der Gnade mit deinen Brüdern wieder bekommen. Ich werde dich wieder bekommen. Tapfer ermutigt sie die Mutter. Mit der Hoffnung, mit dieser Hoffnung dem Tod entgegenzugehen. Mit dieser Hoffnung auf ein Wiedersehen. Wissen Sie, mir fällt dabei auch nur ein noch, weil viele Mütter auch da sind. Wo sind die Mütter, die ihre Kinder ermutigen, also jetzt nicht in dieser so dramatischen Weise, aber einfach auch nur ermutigen, im Glauben treu zu bleiben. Ja? Ich möchte Sie hier ermutigen, das auch zu tun. Auch wenn Sie glauben, es keine Frucht bringt. Aber es bringt Frucht. Sie ermutigt ihre Kinder. Bleib Gott treu. Halte dich an die Gebote. Ja? Wenn sie heute ist man leicht in Gefahr, dass man sagt, naja, wissen Sie, heute kannst du es von den Jungen nicht mehr so verlangen. Ja? Heute ist es nicht mehr so. Ja? Wir haben da so gelebt, es geht zum Beispiel darum, wenn es darum geht, dass die Jungen so zusammenleben. Ja, nicht heiraten. Sie leben mal so zusammen, sie heiraten nicht mehr. Österreich, bei euch auch wahrscheinlich. Nicht? Und dann ist die Gefahr, dass die Mütter sagen, naja gut, es ist halt heute so. Ja? Es ist halt heute ist halt so, Herr Pfarrer. Heute ist so oft. Es ist schön, dass die Mütter, auch die Väter, ihre Kinder ermutigen. Ja? Den Geboten Gottes, damit sie glücklich werden. Ja? Sie ermutigen und nicht den Zeitgeist erliegen und sagen, halt ist es halt so. Wir haben da so gelebt, Herr Pfarrer. Aber von den Kindern kannst du es nicht mehr erwarten. Ermutigen. Es war gleich beim Rechnen und Schreiben. Wenn der nicht recht schreiben kann, naja, heute schreibt man halt ein bisschen geschlampert oder nicht. Wir haben nur richtig geschrieben, aber heute, nicht wahr? Ich weiß schon, es gibt ein neues Rechtschreiben. Ja, aber nur dieses, ich möchte euch hier ermutigen und euch, bitte, seid wirklich als Väter, als Mütter,
Schaut, wie diese Mutter hier ihre Söhne ermutigt, treu zu bleiben. Angesichts dieser dramatischen Situation. Ja, ist unglaublich, wenn man das bedenkt. Ja, tapfer ermutigt sie mit der Hoffnung, ja, ich werde sie wiedersehen. Im Himmel. Ja. Auch der Prophet, viertens noch, des Alten Testamentes, auch die Propheten des Alten Testamentes ermahnten, den Tag des Herrn, wie sie sagen, mit der rechten Gesinnung zu erwarten. Mit der rechten Gesinnung. Ja? Er würde sonst Finsternis und nicht Licht, sagt der Prophet Amos 5, 18, 20. Sonst würde der Tag des Herrn Finsternis sein und nicht Licht. Ja? Das heißt, er glaubt, dass der Tag des Herrn, wenn wir der rechten Gesinnung auf ihn hinzugehen, Licht sein wird. Und nicht Finsternis, wenn wir nicht in der rechten Gesinnung auf ihn zugehen. Ja? In der vollen Offenbarung nun des Neuen Testamentes wird betont, dass alle dem Gericht unterworfen sind. 1 Petrus 4, 5. 1 Petrus, erste Dogma, nicht wahr? Erste Enzyklika, können wir sagen, eines Papstes. Der erste Petrusbrief ist ein Enzyklika, heute würde man so sagen, nicht wahr? Und zwar heißt es dort 1 Petrus 4, 5, da schreibt der erste Papst uns Folgendes, 4, 5, aber sie werden vor dem Rechenschaft ablegen müssen, der schon bereitsteht, um die Lebenden und die Toten zu richten. Sehen Sie? Ganz klar, das ist höchstes Lehramt der Kirche. Sie werden vor dem Rechenschaft ablegen müssen, der schon bereitsteht, um die Lebenden und die Toten zu richten. Wir beten ja im Credo, im Glaubensbekenntnis, er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Vergessen wir oft, dass Christus wiederkommt. Einmal ist er gekommen schon als kleines Kind, aber er wird wiederkommen als Richter. Zu richten die Lebenden und die Toten. Doch davor, vor diesem Gericht, brauchen sich die Gerechten nicht zu fürchten. Brauchst keine Angst zu haben. Da sie als Auserwählte dazu bestimmt sind, das verheißene Erbe zu erlangen, wie es in der Schrift heißt. Sie werden zur rechten Christi versammelt werden, der sie von meinem Vater gesegnet nennen wird. Vergleichen Sie Matthäus 25, 34, die große endzeitliche Rede. Ja, wenn er die große, dieses Gericht kommt, dann wird er alle versammeln, heißt es alle. Ja, werden vor ihm hintreten müssen. Alle. Das ist ja das Wunderbare. Ja, aber nur ein bisschen lieber Zittern wird schon dabei sein, wenn er dann die Stimme erhebt, wo werde ich sein jetzt? Aber die Gerechten brauchen sich nicht zu fürchten, wer in Christus gestorben ist. Es gibt nur zwei Möglichkeiten dann, nicht? Links oder rechts. Er wird sie alle versammeln. Und er wird sagen zu denen der rechten Seite, kommt zu mir, die ihr von meinem Vater gesegnet seid. Nehmt das Reich in Besitz, das von Ewigkeit her für euch bestimmt ist. Aber die Stimme hören wir. Möchten Sie hören, ja? Oder die andere Stimme, weg von mir, Verfluchten. Und das ewige Feuer. Also Matthäus 25, 34 oder 22, 14 und so weiter. Der Tod also, um abzuschließen, diese Betrachtung, der Tod eröffnet den Gläubigen den Weg zum Vater. Wir haben schon gesagt, es ist auch die Brücke zum ewigen Leben. Über diese Brücke müssen alle gehen. Alle. Ja. Alle. Der Tod eröffnet den Gläubigen den Weg zum Vaterhaus.
der uns seine Liebe im Tod Christi erwiesen hat. Im Katechismus heißt es, der Tod ist für jene, die in der Gnade Christi sterben, ein hineingenommen werden in den Tod des Herrn, um auch an seiner Auferstehung teilnehmen zu können. Für jene, die in der Gnade Christi sterben, die in Christus sterben. Ja. Jesus, komm, war im Oktober beim Dein Fatima im Zusammenhang dann auch beim Kaiser Karl in Madeira, der großer Heiliger ist, und Österreich darf sich da ja auch schätzen, dass sie der letzte österreichische Kaiser ein Seliger ist. Wir achten ihn zu wenig, leider. Aber ich schätze ihn sehr, ein wunderbarer Heiliger, der mit diesen Worten auf den Lippen gestorben ist. Jesus, komm. Jesus, komm. Ja, wenn wir so sterben können, Jesus, komm. Er hat noch kurz vorher kommuniziert, als sie ihn gefragt haben, er hat gesagt, er möchte noch mal kommunizieren. Willst du wirklich noch einmal kommunizieren? Ja, gerne, sagt er noch. Und dann, Jesus, komm. Ja. Wer in Jesus, wer in Christus stirbt, ja, in der Gnade Christi stirbt, heißt es im Katechismus, Lehre der Kirche, ja, die werden hineingenommen in diese Liebe des Vaters. Du fällst in die liebenden Arme des Vaters. Nicht in ein Nichts, in ein Kaltes, ja, sondern in die Arme des liebenden Vaters. Das ist wunderbar. Das ist unser Glaube. Jesus liebt uns in der Offenbarung, 1,5 heißt es, und nicht uns, und hat uns von unseren Sünden erlöst. Er hat uns zu Königen gemacht und zu Priestern vor Gott, seinem Vater. Das heißt, er hat uns Anteil gegeben an seinem Königtum. Sie werden mit ihm herrschen. Ja? In der Offenbarung des Neuen Testamentes dann gibt es so wunderbare Bilder, die Jesus verwendet für diesen Zustand dann in der Ewigkeit im Himmel. Darüber werden wir wohl noch mehr hören. Sicher müssen wir durch den Tod hindurchgehen. Das ist ja der Sold der Sünde. Ja? Sicher müssen wir durch den Tod hindurchgehen. Aber in der Gewissheit, dem Vater zu begegnen. In der Gewissheit, Gott dem Vater zu begegnen. Den Vater. Und das war ja das, auch das Besondere in dem Gespräch, ich habe es ganz am Anfang gesagt, gestern am Abend, ich war mit den Muslimen, dass ich vom Vater gesprochen habe. Dass Gott aber Vater ist. Dass ich einen Muslimen so schwer vorstellen kann, dass Gott Vater ist. Dieses Wort kommt nicht vor bei ihnen. Ein Vater, der sich kümmert um seine Kinder. Ja? Allerdings muss er uns manchmal auch züchtigen. Denn wo ist ein Vater, der seinen Sohn nicht züchtigt? Warum tut er das aus Liebe? Ja, damit er nicht verloren geht. Manchmal brauchen wir schon ein bisschen eine Züchtigung, ne? Auch, oder? Sicher, wir müssen durch den Tod hindurchgehen, aber in der Gewissheit, dem Vater zu begegnen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief 15, 54, wir werden für 1. Korinther 15, das sei noch erwähnt, 1. Korinther, das ist ja dieses Kapitel, habe ich euch schon gesagt, über die Auferstehung, dort heißt es, 1. Korinther 15, 54, ja. Wenn sich aber dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet, und diese Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift. Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Also. Dann werden wir klar erkennen. Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Und wir werden ohne Angst die Frage stellen können, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gerade diese Sicht vom Tod ließ den heiligen Franz von Assisi jubeln im Sonnengesang. Ihr wisst es, gepriesen seist du, ja, durch, o Herr, durch unseren Bruder, den leiblichen Tod. Also so singt der heilige Franziskus, gepriesen seist du, mein Herr, durch unseren Bruder, den leiblichen Tod. Er nennt den Tod seinen Bruder, ja, der uns wirksam hinüberführt zur Begegnung mit dem Vater. Eine tröstliche Perspektive. Jetzt versteht man auch die Seligpreisung in der Offenbarung. Das ist die Krönung der Seligpreisung des Evangeliums. Offenbarung 14,13. Dort heißt es, selig die Toten, die im Herrn sterben. Von jetzt an, ja, spricht der Geist, sie sollen ausruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke begleiten sie. Selig die Toten, die im Herrn sterben. Möge auch uns diese Gnade zuteil werden. Amen.